Das Unglück passierte am 7. Dezember 2017. In dieser Zeit war die Tiger of London unterwegs südlich von Teneriffa. Eine Segeljacht. Parallel zu ihr war eine andere Yacht unterwegs, die Santa Barbara Nummer 5. Beide Yachten kreuzten bei starkem Ostwind gegen die Wellen und es war richtig was los, Windstärke 5-7. Und plötzlich, wie von Geisterhand, kenterte die Tiger of London. Kurz zuvor war sie aus dem Ruder gelaufen und innerhalb von 30 Sekunden hatte sie vollkommen gekentert. Das heißt, der Mast nach unten, die Crew im Wasser und nur dank der schnellen Reaktion der Gruppe oder der Crew von der Santa Barbara konnten die Segler gerettet werden. Anderen Seglern wurde solch eine Situation auch schon zum Verhängnis und sie starben. Natürlich wurde die Situation untersucht. Wie konnte es dazu kommen? Und es war relativ schnell klar, mitten unter Volllast ist bei dieser Segeljacht Tiger of London der Kiel abgebrochen. Und so kenterte das Boot und das Ganze ist ein gutes Bild. Denn bei einem Segelboot kommt es nicht nur darauf an, was es über der Wasseroberfläche darstellt, sondern es kommt ganz entscheidend auch darauf an, wie es unter der Wasseroberfläche beschaffen ist. Und das ist ein gutes Bild, das wir auf unser Leben übertragen können. Auch in unserem Leben gibt es Dinge, die sind über der Wasseroberfläche sichtbar für alle anderen Menschen, auch in unserem Glauben und in unserer Frömmigkeit. Und dann gibt es Dinge, die sind unter der Wasseroberfläche, die sieht niemand. Unsere Gefühle, unsere Emotionen, unser ganzes inneres Leben. Und es ist auch in unserem Glaubensleben entscheidend wichtig, dass wir genauso auf das unter der Wasseroberfläche achten, wie auf die Dinge über der Wasseroberfläche. Wir steigen heute ein in eine Predigtreihe Echt und Stark. Und da wenden wir uns dem Thema zu, einer emotional gesunden Spiritualität. Und es geht in dieser Predigtreihe ganz stark über die Dinge, die unter der Wasseroberfläche deines Lebensboots sich befinden. Wenn es eine gesunde emotionale Spiritualität gibt, dann gibt es ja wohl auch eine ungesunde. Als junger Pastor habe ich das immer wieder erlebt. Ich war gerade 24, leitete eine kleine, neu gegründete Gemeinde. Und da war es immer wieder das Gleiche an einem Sonntagmorgen. Eins unserer Bandmitglieder kam in die Probe 5 Minuten zu spät und meistens mit einer unglaublichen Fülle von Wut und Zorn im Gepäck. Die ersten Minuten zog diese Person über ihren idiotischen Ehemann und über ihre unfähigen Kinder her. Und dann irgendwann beruhigte sich die ganze Sache etwas. Die Probe war meistens sehr mit zwischenmenschlichen Spannungen durchzogen. Und doch irgendwie schafften wir es, dass sich die Situation bis zum Gottesdienst etwas einnivelliert hatte. Und dann plötzlich auf der Bühne vor der Gemeinde war diese Person eine ganz andere Person. Eine fromme, hingegebene Person, die inbrünstig Lobpreislieder sang. Und immer wieder hatte diese Person auch ein Zeugnis, etwas zu erzählen. Aber meist blieb das komische Gefühl zurück, dass es in diesem Zeugnis mehr um die Aufmerksamkeit um sich selbst ging als um Jesus. Nun denkt ihr vielleicht, das ist aber nicht nett, Daniel, was du hier erzählst. Aber ich bin ja noch nicht fertig. Denn das eigentliche Problem, was ich rückblickend da sehe, war gar nicht diese Person, sondern das eigentliche Problem in dieser Situation war ich. Denn ich war selbst völlig unreif, was meine emotionale Welt anbetraf. Ich hatte als Pastor damals nicht den Mumm, diese Situation wirklich geradeaus anzusprechen. Sonntag für Sonntag spürten wir, auch in unserem Team, da stimmt etwas nicht. Aber ich war nicht fähig, aufgrund meines Harmoniebedürfnisses, aufgrund meiner Angst vor Ablehnung, scheute ich, wenn möglich, jeden Konflikt. Und so gingen wir einfach darüber hinweg. Und du sagst jetzt ja, das ist ja einfach nicht zu fassen, aber es ist wirklich die Wahrheit. Wir haben einfach weitergemacht. Ich habe einfach zugeschaut, weil ich nicht fähig war, diesen Konflikt wirklich anzugehen. Und ich habe dieser Person keinen Dienst erwiesen, denn das Ganze kam, wie es eigentlich kommen musste, wenn es nicht bearbeitet wird. Diese Person entwickelte sich immer negativer. Und es nahm kein gutes Ende mit ihrer Familie, mit ihrer Ehe, mit ihrer persönlichen Situation. Für mich selbst dauerte es noch einige Jahre, bis ich überhaupt kapierte, dass es in mir Dinge gibt, die mich steuern, die mich viel mehr steuern als meine Gedanken, von denen ich meinte, ich sei als denkender, logisch denkender, vielleicht intellektueller Mensch fähig, mein Leben zu steuern. Da waren Dinge in meinem Inneren, meine Ängste in meiner Gefühlswelt, Familienprägungen und tiefste Motivationen in mir, denen ich mich nicht bewusst war. Aber indem ich mich angefangen habe, diesen Prozess zu stellen, dass Gott hinschauen darf unter die Wasseroberfläche, da an diesen Kiel meines Segelboots, an diesen unterentwickelten Kiel, dann hat sich etwas verändert in meinem Leben. Ich habe Jahre später noch zwei Bücher gelesen, die diese Themen sehr gut aufgreifen. Das eine ist ein Buch von Peter Scassero, es heißt Glaubensriesen, Seelenzwerge. Und das andere Buch heißt Echt und Stark und es stammt von Thomas Harry, ein bekannter Schweizer Autor. Beide Bücher haben mir geholfen, diese Dinge nochmals zu reflektieren und weiter an diesem emotionalen Unterbau meines Lebens zu arbeiten. Sie sind auch Hintergrund dieser Predigtreihe und ich empfehle sie ganz herzlich für alle, die gerne lesen, auch mal in dieser Predigtreihe sich so ein Buch zu beschaffen und darin zu lesen. Thomas Harry schreibt über die Diskrepanz zwischen äußerlich wahrnehmbarer Frömmigkeit und innerer Realität. Die Ausgewogenheit kann sich auch in unserem Leben, die Unausgewogenheit kann sich auch in unserem Leben einschleichen. Dann nämlich, wenn wir gewisse Bereiche unseres Lebens von der Beziehung zu Jesus Christus einfach ausklammern. Unsere seelische Verfassung, unsere Tiefs, unsere Enttäuschungen, Verletzungen, Unsicherheiten, aber auch unser körperliches Befinden. Sie können problemlos Christ sein und diese Trennung zulassen. Sie können so tun, als gäbe es diese Seiten in ihnen gar nicht. Sie können sie fromm überdecken, ein schnelles Gebet und weiter geht's. Wenn sie sich aber der Realität in ihrem Inneren nicht stellen, werden sie nicht in die Reife hineinwachsen, die Gott für sie bereithält. Das Ziel Gottes für sie ist, dass sie in eine umfassend reife Persönlichkeit hineinwachsen. Thomas Harry definiert dann auch gleich noch, was er unter emotional reifer Spiritualität versteht. Reifer Glaube findet sich dort, wo ein Mensch in einer authentischen Beziehung zu Jesus Christus lebt, in die er seine ganze Gefühlswelt und auch seine Körperlichkeit einbezieht. Um es mit dem Segelboot auszudrücken, emotional gesunde Spiritualität ist ganzheitlich, ist ausgewogen. Es geht dort genauso um die unsichtbaren Teile unserer Person wie auch um die sichtbaren Teile, um das, was über der Wasseroberfläche ist und um das, was unter der Wasseroberfläche ist. Emotionale, gesunde Spiritualität ist ganzheitliche Spiritualität. Peter Scassero schreibt dazu, Gott schuf uns als ganzheitliche Menschen in seinem Ebenbild. Diese Ebenbildlichkeit schließt körperliche, geistliche, emotionale, intellektuelle und soziale Aspekte ein. Ignoriert man auch nur einen Aspekt unseres Mann- oder Frauseins in Gottes Ebenbild, dann hat dies immer zerstörerische Auswirkungen auf unsere Beziehung zu Gott und auf unsere Beziehung zu den anderen und auf unsere Beziehung zu uns selbst. Nun muss ich gleich am Anfang noch etwas ganz Wichtiges vorausschicken. Es ist nicht so, dass die Kirche aus zwei völlig unterschiedlichen Gruppen besteht, aus den völlig unreifen und aus den absolut perfekt reifen Persönlichkeiten. Es ist vielmehr so, dass wir alle unterwegs sind, persönlich geistlich reife Persönlichkeiten zu werden. Und auf diesen Prozess können wir uns einlassen oder aber auch, wir können diesen Prozess sabotieren. Und dann ist es natürlich so, dass je nachdem, wie lange und wie tief wir uns auf diesen Prozess einlassen, werden wir mehr oder weniger reife Persönlichkeiten sein können. Dabei geht es jedoch nicht um besser sein oder um schlechter sein. Es geht vielmehr um blockiert sein oder frei sein. Also wir reden jetzt nicht darüber, wer ist der Bessere oder der Schlechtere, sondern dieses Reifen in die wirkliche Reife, die Gott uns wünscht, bedeutet in die Freiheit, die Jesus Christus uns schenken möchte, hineinzuwachsen. Und in diesem Zusammenhang hilft es mir einfach ungemein, immer wieder in der Bibel die Geschichten von Menschen anzuschauen, die mit Jesus unterwegs waren. Die Bibel ist so unglaublich ehrlich und sie präsentiert uns nicht irgendein geschöntes Bild. Und eine dieser Geschichten, die mich immer wieder sehr bewegt, ist die Geschichte von Petrus. Er war wohl einer der auffälligsten Jünger von Jesus. Und ich lese heute einfach eine Passage aus seinem Leben vor. Wir finden sie in Lukas 22, also mitten in der Passionsgeschichte. Unter den Jüngern kam es zu einem Streit darüber, wer von ihnen wohl der Größte oder der Wichtigste sei. Da sagte ihnen Jesus: In dieser Welt unterdrücken die Herrscher ihre Völker und rücksichtslose Machthaber lassen sich als Wohltäter feiern. Aber bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil, der Erste oder der Größte unter euch soll sich allen anderen unterordnen und wer euch führen will, muss allen anderen dienen. Zu Petrus zugewandt, ich überspringe einige Verse, sagte Jesus: Simon, Simon, pass auf, der Satan ist hinter euch her und Gott hat ihm erlaubt, die Spreu vom Weizen zu trennen. Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Wenn du dereinst dich bekehrst, so stärke den Glauben deiner Brüder. Herr, fuhr Petrus auf, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und sogar in den Tod zu gehen. Doch Jesus erwiderte: Petrus, ich sage dir, heute Nacht, noch ehe der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen. Ich nehme an, die meisten von uns wissen, wie diese Geschichte ausgeht. Noch bevor der Hahn krähte, hatte Petrus tatsächlich dreimal geleugnet, Jesus Christus überhaupt auch nur zu kennen. Was können wir nun aus dieser Geschichte über emotional gesunde Spiritualität lernen? Erstens, und das ist sehr ermutigend, Petrus war ein Mensch wie du und ich. In Jakobus 5, Vers 17 heißt es über Elia: Er war ein Mensch mit denselben Gemütsbewegungen wie wir. Ich wende diese Wahrheit jetzt einfach auf Petrus an und sage: Ja, Petrus war auch ein Mensch mit denselben Gemütsbewegungen wie du und ich. Die Bibel stellt uns die Nachfolger von Jesus Christus nicht als perfekte Superhelden dar. Und das spricht übrigens sehr für die Glaubwürdigkeit der Bibel. In vielen bildlichen Darstellungen in der Kirchengeschichte wird Petrus mit einem Heiligenschein dargestellt. Doch dieser Mann, der musste, wie jeder von uns auch, einen Reifeprozess durchlaufen und er war nicht von Anfang an ein reifer Mensch. Die christliche Kirche ist vielmehr eine pädagogische Einrichtung als ein Paradies auf Erden. Und das sollten wir uns immer dann bewusst machen, wenn wir enttäuscht sind über andere Christen und ihre Unreife. Wir selbst sind Schüler von Jesus. Er möchte uns zu reifen Menschen machen. Und wenn jemand in dieser Geschichte enttäuscht sein müsste, dann war es Jesus. Die Szene, die ich gerade vorgelesen habe, die spielt sich unmittelbar nach dem Passamahl ab, an dem Jesus seinen Jüngern gerade eröffnet hatte, dass er für sie sterben wird, dass er sein Leben für sie hingibt. Und mitten in dieser Situation haben die Jünger nichts anderes oder nichts Besseres zu tun, als miteinander zu streiten, wer von ihnen der Größte ist. Für mich ist es einfach kaum zu fassen. Diese Testosteronboliden haben nach 3 Jahren Jüngerschaftsschule noch immer nicht verstanden, wer sie wirklich sind durch Jesus Christus. Und hier sehen wir so in die Abgründe emotionaler Unreife hinein. Aber das macht zugleich ja auch Mut. Stell dir vor, Jesus hat es ausgehalten mit diesen 12 Männern, wo noch so viel Unreife da war. Um wie viel mehr wird er es doch aushalten mit dir und mir? Und wenn Jesus aus diesen Männern reife, emotional gesunde, reife Menschen machen konnte, dann kann er es doch auch aus dir und mir. Petrus war ein Mensch wie du und ich und das gibt uns Hoffnung. Zweitens, Petrus war ein Musterschüler von Jesus Christus und dennoch emotional unreif. Wir müssen mal darauf achten, wie der Petrus auftritt in den Evangelien. Der Petrus war wirklich ein Musterschüler. Er war der Leader, der Anführer. Er gehörte innerhalb der 12 Jünger zur engeren Auswahl von Jesus, zu diesen 3 Jüngern, die immer wieder extra Zeit mit Jesus verbringen durften. In den Aufzählungen wird Petrus auch immer wieder als der Erste unter den Jüngern bezeichnet und sein Name als Erster genannt. Petrus war ein absolut kompromissloser Jesus-Nachfolger, kein Mann von halben Sachen. Er erlebt eine ziemlich radikale Hinwendung zu Jesus. Mitten in seinem Fischereigewerbe trifft er auf Jesus und er erlebt ein Wunder und das bewegt ihn, sich diesem Jesus ganz hinzugeben. Und so setzt er alles auf eine Karte. Er verlässt seinen Betrieb und er folgt einfach diesem Jesus nach. Petrus, der war ein Beweger, ein Anreißer, ein völlig anderer Typ als andere, als zum Beispiel der zögerliche Jünger, der zweifelnde Thomas. Ich würde mal behaupten, viele Pastoren, die würden sich riesig freuen in ihren Gemeinden über solche Petrusse. Das ist der Typ, der nach 5 Wochen nach seiner Bekehrung die Leitung der Jugendgruppe übernimmt. Und es ist einer, der einfach voll on fire ist. Und das ist der in jedem Gottesdienst dabei ist, an jedem Gebetsabend. Und das ist der zu Hause treu seine stille Zeit macht und betet. Das ist einfach der so, bei dem du wahrnimmst, wow, so wie der möchte ich sein. Der steht vor die Leute hin, hält eine Predigt, auch wenn er das gar nie gelernt hat. Also eines kann man diesem Petrus ganz sicher nicht nachsagen, nämlich, dass es ihm an Entschlossenheit und Hingabe an Jesus fehlte. Und doch begann er seinen Weg hier als emotional unreifer Mensch. Und selbst nach 3 Jahren Jüngerschaftsschule ist noch so viel da von dieser Unreife. Und wahrscheinlich war sich dieser Petrus gar nicht bewusst, dass das gar nicht alles nur geistliche Antriebskräfte in ihm drin waren, die ihn zu diesem Verhalten bewegten. Und das führt mich zum nächsten Punkt. Petrus war auch ein Getriebener. Ein Getriebener von der Sehnsucht nach Anerkennung und auch von seiner Menschenfurcht. Dieser Vollgas Petrus, der war ein Stück weit auch ein armer Kerl. So wie auch ich und vielleicht auch du. Denn in seinem Inneren, da gibt es Kräfte, deren er sich selbst wohl nur ansatzweise bewusst ist. Und wenn wir in die Evangelien hineinlesen, dann stellen wir fest, dass dieser Petrus wie so ein Muster in seinem Leben hat. Er muss immer der Erste sein. Er ist der Erste, der das Wort ergreift. Meistens ist es Petrus, der für die Gruppe spricht. Er ist der Wortführer und vorlaut und vollmundig dazu. Und weiter fällt auf, dass er als Erster auf die Idee kommt, mitten auf dem See Genezareth aus dem Boot zu steigen. Petrus war einfach bekannt für extravagante Ideen. Er ist es, der sich als Erster getraut, auszusprechen, dass Jesus der Messias ist. Er ist es auch, der als Erster, nachdem er den Auferstandenen entdeckt hat, aus dem Boot springt und an Land schwimmt. Vielleicht war das so eine Kompensationssache, denn am Morgen der Auferstehung hat er sich mit Johannes ein Wettrennen geliefert zum Grab und er hat verloren. Johannes war zuerst dort. Das muss Petrus geärgert haben. Überhaupt mit diesem Johannes und Jakobus, da hatte er ab und zu mal Ärger. Petrus wollte der Erste sein. Sich zu vergleichen mit anderen, das war ihm wichtig. Und Menschen, die so ticken, bei denen ist es oft so, dass sie ihren Wert aus dem beziehen, dass sie ein bisschen schneller, ein bisschen früher, ein bisschen besser, ein bisschen größer, ein bisschen mehr als die anderen sind. Ich behaupte jetzt einmal, dass Petrus als Jünger nach diesen inneren Maximen, die tief in seinen Charakter eingeprägt sind, einfach weiterlebt, nachdem er Jesus Christus begegnet. Das Einzige, was sich da vorerst in seinem Leben geändert hat, war Ziel und Inhalt seiner Mission. Vorher war Petrus ein erfolgreicher Fischer und jetzt ist er einfach ein erfolgreicher Menschenfischer. Und diesen Mustern sind viele Millionen von Christen immer wieder gefolgt, auch ich. Diese Hinkehr zu Jesus hat es im ersten Moment nur geschafft, die Vorzeichen unseres Lebens zu ändern, aber uns noch nicht in der Tiefe unseres Wesens, unserer Emotionen und unserer Gefühle erreicht. Und daran ist eigentlich auch gar nichts auszusetzen, solange es nicht dabei bleibt. Petrus war mit Sicherheit voll dabei in dieser Diskussion, wer der Größte und der Wichtigste unter den Jüngern ist. Und es wird aus anderen Evangelientexten auch klar, wer da seine Gegner sind, nämlich Johannes und Jakobus. Die haben, so wird es in dieser Geschichte, sogar ihre Mama vorgeschickt, damit sie bei Jesus ein Wort einlegt, damit sie irgendwann in dem Reich Gottes zur Linken und zur Rechten des Thrones von Jesus Christus sitzen dürfen. Meine Güte, denke ich da, was für eine Mannschaft hat Jesus sich da zusammengesucht? Wir wissen ja sehr wenig über das familiäre Umfeld von Petrus. Wir nehmen an, dass er der ältere Bruder von dem Jünger Andreas ist, weil sein Name immer zuerst erwähnt wird. Und es könnte sogar gut sein, dass Petrus auch der Erstgeborene war, der vielleicht noch immer am Trauma seiner Entthronisierung durch den kleinen Andreas litt. Als der Andreas zur Welt kam und der kleine König Simeli plötzlich nicht mehr die ganze Aufmerksamkeit für sich hatte. Und aus diesem Erlebnis vielleicht entwickelte sich sein Charakter. Ich gebe zu, das sind jetzt wirklich Spekulationen. Doch sehr handfest und klar ist, dass Petrus tatsächlich den Eindruck hatte, er sei die verdiente Nummer eins unter den Jüngern. Und das wollte er auch durch seine Treue zu Jesus unter Beweis stellen. Und so sagte er vollmundig, Herr, wenn alle dich verlassen. Und jetzt schaue ich mal so kurz in den Kopf von Petrus, was er denkt, was ich mir ja noch gut vorstellen kann, wenn ich diese Weicheier ansehe. Aber auf mich, Jesus, kannst du zählen. Liebe Leute, spürt ihr etwas von emotionaler Unreife? Wisst ihr, was damit gemeint ist? Wir haben hier einen Mann vor uns, der mit großer Wahrscheinlichkeit seinen Wert auf seine persönliche Leistungsfähigkeit aufbaut und sich dessen noch gar nicht bewusst ist. Er meint vielleicht, das sei hochgeistlich, was er da gerade sagt. Doch aus etwas Distanz betrachtet stellen wir fest, das ist eigentlich ein Schrei nach Anerkennung. Es ist eigentlich der Schrei zu Jesus. Jesus, siehst du, was ich für ein toller Typ bin? Ich bin es wirklich wert, dass du auf mich setzt. Und dann geschieht das, was fast zwangsläufig geschehen muss, damit Petrus in seinem Innersten reifen kann. Er fällt auf die Schnauze, und zwar volle Kanne. Petrus wurde zu einem Nachfolger, der in der Liebe Gottes verankert ist, weil er mit seiner falschen Selbsteinschätzung gescheitert ist. Nur wenige Stunden später berichtet Lukas, was dann geschah. Nach der dritten Verleugnung heißt es, Jesus drehte sich um und sah Petrus an. Da fielen Petrus die Worte ein, die der Herr zu ihm gesagt hatte. Ehe der Hahn heute Nacht kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen. Und er ging hinaus und weinte voller Verzweiflung. Leider ist es oft so in unserem Leben, dass wir uns unserer Innenwelt erst stellen, wenn uns der Schmerz dazu zwingt. Die Nummer eins ist gescheitert. Petrus hat seine eigenen Erwartungen an sich selbst, die eigene Messlatte nicht erreicht und er zerbricht an dem. Und hier können wir etwas lernen für unser Leben. Wir werden immer an den Dingen zerbrechen, von denen wir fälschlicherweise meinen, dass sie uns Wert, Annahme, Sicherheit und Liebe geben. Wer das von seiner Leistungsfähigkeit erwartet, der wird mit großer Wahrscheinlichkeit an seiner Leistungsfähigkeit zerbrechen. Wer das von anderen Menschen, von der Anerkennung von Menschen erwartet, der wird wahrscheinlich an der Enttäuschung über andere Menschen zerbrechen. Und wer das letztendlich von materiellen Dingen erwartet, der wird vielleicht im Zusammenraffen von materiellen Dingen oder im Verlust dieser Dinge innerlich zerbrechen. Was hier aber aussieht wie ein Ende oder wie der Anfang vom Ende, das ist eigentlich das Ende einer falschen Selbsteinschätzung. Und zugleich wird es für Petrus zu einem Neuanfang, zu einer Bekehrung in der Tiefe seines Herzens. Ich habe mich schon vor Jahren immer wieder gefragt, wie konnte Jesus zu so einem radikalen Jünger wie Petrus sagen, nach 3 Jahren Jüngerschaftsschule, Petrus, wenn du dich dereinst mal bekehrst. Also der Petrus hätte gesagt, ja klar, ich bin bekehrt, ich habe doch schon lange meine Übergabe an dich gemacht. Aber Jesus meinte etwas anderes. Jesus meinte, dass du in der Tiefe deines Herzens umkehrst, dass du diese falschen Glaubenssätze in deinem Herzen ersetzen lässt durch meine Wahrheit. Und ohne dieses Erlebnis wäre Petrus wohl nie dieser Mann geworden, der er letztendlich geworden ist. Ein mutiger, weiser, menschenorientierter, barmherziger, leidensbereiter Leiter in der Mannschaft von Jesus Christus. Das Geheimnis liegt jedoch viel weniger in Petrus, als vielmehr in Jesus Christus und darin, wie Jesus mit seinem Versagen umgeht. Diese Begebenheit lesen wir in Johannes 21, Abvers 15. Da sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als diese mich lieb haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. Spricht Jesus zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Da spricht Jesus zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und er sprach zum Herr: Du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Da spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Für mich ist das eine der eindrücklichsten Szenen nach der Auferstehung von Jesus Christus. Ich stelle mir so vor, es ist die erste Szene oder das erste Gespräch, das uns zwischen Petrus und Jesus überliefert wird. Und ich stelle mir das so vor, als Petrus den Jesus entdeckte, er war voller Spannung. Wie wird er reagieren? Sie konnten über diese Verleugnung noch nie sprechen. Und da war eine riesen Spannung, Bekomme ich jetzt die große Standpauke von diesem Jesus? Wird er mich jetzt richtig fertig machen? Wird er mich jetzt bloßstellen vor allen anderen? Doch das Einzige, was Jesus tut, besteht darin, dass er drei Fragen stellt und sogar dreimal die gleiche Frage. Liebst du mich? Beim ersten Mal heißt es sogar, liebst du mich mehr als die anderen? Jesus dockt hier an diese Szene von Karfreitag an, wo Petrus sich so großmundig über alle anderen abgesetzt hatte. Und er fragt ihn eigentlich, mitten in all dem, was du jetzt erlebt hast, liebst du mich mehr als alle anderen? Und eigentlich verwundert die Antwort von Petrus hier, noch immer antwortet er ganz selbstbewusst, ja, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spätestens hier wäre der Moment gekommen, diesem eingebildeten Pinsel doch mal den Kopf zu waschen. Doch Jesus weiß, was Petrus braucht. Er braucht jetzt keine Standpauke, sondern die Gewissheit, angenommen und geliebt zu sein. Das ist doch seine eigentliche Sehnsucht. Und deshalb wiederholt Jesus die Frage wie ein weiser Pädagoge. Es ist ein sukzessives Eindringen und Durchdringen durch die Abwehrschichten dieser verletzten Seele dieses Petrus. Petrus, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und wieder antwortet Petrus, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus ist noch nicht am Ziel seiner Therapie. Noch einmal fragt er, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und dieses dritte Mal, das bringt nun das Fass zum Überlaufen. Oder das lässt etwas in Petrus aufbrechen. Ich habe mich gefragt, warum spricht Jesus den Petrus immer wieder an als Sohn des Johannes? Warum bringt Petrus hier diese Vater-Sohn-Beziehung ins Spiel? Was liegt in dieser Vater-Sohn-Beziehung begraben? Warum liegt Petrus so viel daran, Jesus mit seiner Liebe und Treue zu beeindrucken? Läuft hier irgendein altes Muster aus seiner Kindheit ab? Ich finde es nicht von ungefähr, dass Petrus genau in diesem Moment, als die Frage zum dritten Mal kommt, traurig wird. Da bricht etwas in ihm auf. Ah, da ist wieder einer, der mir nicht vertraut. Wir wissen ja nicht, was war, was für Geschichten dahinter standen. Vielleicht hatte ihm der Vater das Vertrauen entzogen. Ich weiß, auch das sind Spekulationen. Doch letztendlich sind es genau diese Geschichten, dieser Stoff, aus dem die Sehnsüchte und die Ängste unserer Seele gewoben sind. Wir wissen nicht genau, was da in Petrus abgeht, doch seine Antwort, die dann kommt, die kann man auch als Bekenntnis verstehen. Herr, du weißt alles. Du hast doch alles miterlebt. Jesus, warum fragst du mich? Du warst doch dabei in diesem Hof des hohen Priesters. Du hast es doch mit eigenen Ohren gehört, wie ich dich verleugnet habe. Du weißt doch alles und zugleich weißt du auch, dass ich dich lieb habe. Vielleicht herrscht in diesem Moment Totenstille. Und dann erneuert Jesus noch einmal diese Berufung des Petrus. Weide meine Schafe. Für Petrus gab es wohl keinen größeren Beweis der Liebe von Jesus, als dass er ihm das Kostbarste, was er hatte, nämlich seine Gemeinde, seine Braut, anvertraute. Es hätte Petrus wahrscheinlich wenig gebracht, wenn Jesus gesagt hätte, ja Petrus, und ich habe dich schon zuvor geliebt. Das ist kein typischer Petrus-Satz, das ist ein schöner Johannes-Satz. Petrus tickt anders. Und doch sagt Jesus genau dasselbe, einfach auf eine Art, wie es Petrus verstehen kann. Weide meine Schafe. Das heißt, Petrus, du hast mein volles Vertrauen. Ich definiere dich nicht durch dein Versagen. Ich definiere dich nicht durch das, was du aus dir selbst bist, sondern durch das, was ich für dich getan habe. Weißt du, Petrus, das Entscheidende ist gar nicht so, dass du dich für mich hingibst. Das Entscheidende ist vielmehr, dass ich mich für dich hingegeben habe. Was hier abgeht in diesem Moment zwischen diesen zwei Männern, ohne riesengroße Worte, das ist Seelsorge in ihrer höchsten Form. Seelsorge, die die tiefsten emotionalen Schichten im Leben des Petrus erreicht, das Verborgene ans Licht bringt und die Gnade und Wahrheit und Liebe Gottes in sein Herz hinein verankert. Thomas Harry schreibt in seinem Buch, was die erste und tiefste Gewissheit eines emotional gesunden Menschen ist. Nämlich die Gewissheit, ich bin tief und bedingungslos von Jesus Christus geliebt. Ich muss niemandem mehr etwas beweisen. Genau das ist die Botschaft von Jesus an Petrus in dieser Geschichte. Petrus, ich liebe dich und ich vertraue dir, ohne dass du mir deine Liebe beweisen musst. Das ist Gnade. Und wenn diese Gnade in unsere emotionale Welt hineindringt, dann werden wir gesund. Emotionale Reifung findet an den Punkten statt, vor denen wir uns am meisten fürchten, an den Tiefpunkten unseres Lebens. In den Momenten, wo wir über uns selbst zutiefst enttäuscht sind, in den Momenten, wo wir unsere selbst gestrickten Lebensmuster einfach mal geradeaus in die Augen schauen müssen, genau an diesen Punkten wartet Jesus auf uns. So wie er damals am Strand von diesem See Genezareth auf Petrus gewartet hat. Nicht um uns eine Standpauke zu halten, sondern um uns ganz ehrlich vor Augen zu führen, worauf wir unsere Identität bauen und uns zu zeigen, dass es etwas Besseres gibt, nämlich die Liebe von Jesus Christus. Und so wünscht sich eigentlich Paulus für die Christen in Ephesus, dass sie immer tiefer hineinwachsen in diese Liebe von Jesus. Wenn du das auch erleben möchtest, und das ist nur der Start dieser Predigtreihe, es geht eigentlich einfach darum, uns durch Petrus zu ermutigen und zu sagen, Jesus, ja, diesen Weg möchte ich auch gehen. Ich möchte ihn anfangen zu gehen oder ich möchte lernen, ihn wieder aufzunehmen oder ich möchte ihn wieder neu gehen. Wenn du das möchtest, dann lade ich dich ein zu einem Gebet. Es stammt von König David. Es war auch ein Mann, der es gelernt hat, sein tiefstes Inneres von Gott heilen und wiederherstellen zu lassen. Und er schreibt im Psalm 139, Vers 23 und 24. Und damit möchte ich diese Predigt abschließen. Und dich einladen, dort wo du bist, jetzt gerade zu Hause, vor dem Fernseher oder vor deinem Laptop oder vor deinem Handy, einfach mitzubeten. Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde, und leite mich auf den Weg, der ewig Bestand hat. Amen.